Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde hier vor Ort, liebe Livestream-Gemeinde, liebe Freunde, liebe Besucher, das Auferstehungsfest, das wir heute mit euch, mit vielen Millionen Christen weltweit feiern, ist tatsächlich das hoffnungsvollste Fest der Menschheit. Denn die christliche Auferstehungshoffnung und dieses Fest kennen keine Parallele in unserer Welt. Bei diesem Fest geht es ja um nichts weniger als um den Sieg über den Tod, den schlimmsten Feind des Menschen. Doch wir Christen schauen nicht nur zurück in die Geschichte und feiern ein historisches Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Die leibliche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist viel mehr als bloß ein Ereignis der Vergangenheit. Sein Sieg über den Tod hat einen direkten Bezug zu jedem gläubigen Christen ganz persönlich. Seine Auferstehung betrifft also mich und dich unmittelbar und direkt. Sein leeres Grab ist gleichzeitig die Zusicherung Gottes, dass auch du und ich eines Tages auferstehen werden und genauso wie Jesus Christus am Ostermorgen ein leeres Grab hinterlassen werden. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist das Thema meiner Predigt heute. Und den Text finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 20. Lasst uns diesen Text einmal lesen. Paulus sagt den Korinthern, und er sagt es auch uns, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Zunächst einmal muss eine göttliche Selbstverständlichkeit bezeugt und bestätigt werden. Das macht Paulus in Vers 20. Er sagt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus lebt, das Grab ist tatsächlich leer und es konnte nicht anders sein. Jesus hat ja von sich behauptet, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Er hat diesen Termin fest vorausgesagt. Nun, wenn er der war, der er behauptete zu sein, nämlich Gott, der Sohn, der Logos, durch den die Welt entstanden ist, das Leben selbst, dann war seine Auferstehung unausweichlich. Der Ostersonntag lieferte nun den endgültigen Beweis dafür, dass er nicht nur die Wahrheit sprach, sondern auch die Wahrheit in Person war. Die Beweise seiner Auferstehung, die Paulus auch unter anderem in diesem Kapitel erwähnt, sind erdrückend und sind nicht von der Hand zu weisen. Und kein ernsthafter Historiker kann sie wirklich in Zweifel stellen, wegdiskutieren oder leugnen. Da war zum Beispiel der weggewälzte Stein. Dieser Stein war nicht nur schwer, zu schwer für die Frauen, um ihn wegzuwälzen, sondern er hatte auch noch das Siegel des römischen Statthalters auf sich und niemand würde es wagen, dieses Siegel zu brechen. Und da war die römische Wache, diese mutigen Soldaten, die komischerweise aufgestellt wurden, um eine Leiche zu bewachen. Sie waren weg, sie waren geflohen von diesem Grab. Später verstrickten sie sich in Lügen, angestiftet von den Hohenpriestern. Sie sagten, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die Lüge ist ja offensichtlich, nicht wahr? Wenn ihr geschlafen habt, wie konntet ihr sehen, dass er gestohlen wurde? Und wenn ihr den Diebstahl beobachtet habt, warum seid ihr nicht eingeschritten? Und da war das leere Grab. Petrus und Johannes gehen hinein und sie sehen die Leichentücher zusammengefaltet, schön ordentlich liegen. Die Leiche wurde sehr fest mit vielen, vielen Metern Leinentuch umwickelt. Niemand würde sich die Mühe machen oder hätte die Zeit, wenn er die Leiche stehlen wollte, diese Tücher abzuwickeln und feinsäuberlich wieder hinzulegen. Sie staunen darüber, sie können es nicht verstehen. Die Frauen sahen das leere Grab und der Engel sagte ihnen diese unvergesslichen Worte: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat. Und dann waren da die vielen Zeugen der Auferstehung. Die 12 Jünger, die mit ihm nach der Auferstehung geredet und gegessen und getrunken hatten. Die Frauen. Da waren, sagt Paulus, mehr als 500 Zeugen, die ihn persönlich gesehen haben, ihn gehört haben. Und Paulus sagt, zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, die meisten von ihnen leben noch, geht hin, redet mit ihnen, fragt sie aus. Und dann war da Paulus selbst. Er glaubte nicht an die Auferstehung. Er war unterwegs nach Damaskus, Christen zu verfolgen. Und dann trifft er den Auferstandenen selbst. Er ist ihm begegnet. 40 Tage bleibt Jesus noch bei den Seinen, damit alle Zweifel beseitigt sind an seiner Auferstehung. Er stärkt ihren Glauben, er erklärt ihnen die Schrift und er gibt ihnen einen klaren Auftrag für die Zeit seiner Abwesenheit. Und er fährt auf zum Himmel. Nein, die Auferstehung war gar kein Wunder. Überhaupt kein Wunder aus biblischer Sicht, aus göttlicher Sicht und aus Sicht der Christen. Denn der Tod, Karfreitag, das war das eigentliche Wunder. Wie konnte er sterben, der Fürst des Lebens? Gott, der Sohn, das war unmöglich. Wie konnte er sterben? Das war das eigentliche Wunder. Wie konnte das Grab ihn halten? Natürlich lachen heute die Skeptiker und sagen, wir sind aufgeklärt und die Biologie sagt uns, dass jeder, der einmal tot ist, für immer tot ist und nie wieder zurückkommt. Da muss man nicht Biologie studiert haben, das wussten auch die Menschen im ersten Jahrhundert. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Der Tod ist eine Folge der Sünde. Und jeder Mensch stirbt und bleibt im Grab, weil er gesündigt hat. Aber was würde passieren, wenn einer stirbt, der nicht gesündigt hat? Und Jesus hatte nicht gesündigt. Er hatte keine einzige Sünde. Wie konnte ihn das Grab halten? Es gibt nur eine Erklärung dafür, die er selbst gegeben hat. Er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, nicht die Römer, nicht die Juden, nicht das Kreuz, nicht das Grab, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Die einzige Erklärung, warum er starb und fast 3 Tage im Grab war. Nein, die Auferstehung Jesu ist eine göttliche Selbstverständlichkeit und sie ist gleichzeitig ein unverzichtbarer Eckstein im Fundament des Evangeliums, des christlichen Glaubens. Ohne die leibliche Auferstehung unseres Herrn gäbe es kein Evangelium, kein Christentum, keine Sündenvergebung, keine Hoffnung. Wir haben heute ein wunderschönes neues Banner hier an unserer Wand. Und ich hoffe, es gefällt euch. Jeder bekommt heute auch ein Lesezeichen mit dem Abdruck dieses Kunstwerkes als Andenken an diesen Ostersonntag mit. Und ich biete es auch denen an, die im Livestream zuschauen, wenn ihr uns anschreibt, dann schicken wir euch gerne auch so ein Lesezeichen zu. Birgit von Lemm, die Künstlerin aus Augsburg, wenn sie uns zuschaut, herzlichen Dank nochmal für das schöne Kunstwerk, hat darauf die wichtigen Ereignisse des Evangeliums festgehalten. Und man sieht es sehr schön auch auf diesem Kunstwerk, dass die Auferstehung, das leere Grab, der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums ist. Denn alles, was davor war, hätte keine Bedeutung. Weder Bethlehem, noch das Leben Jesu und seine Lehre, noch das Kreuz hätte irgendeine Bedeutung ohne Auferstehung. Und gäbe es das leere Grab nicht, hätten wir keine Gemeinde, keine Gemeinschaft der Heiligen, kein Pfingsten, keine Himmelfahrt, keine Wiederkunft Jesu, keine Herrschaft des Auferstandenen. Alles hängt an der Auferstehung. Wir müssen verstehen, ohne die Auferstehung gibt es kein Evangelium. Und deshalb haben die Religionen dieser Welt auch kein Evangelium zu verkündigen. Sie haben keine frohe Botschaft, denn sie haben den Auferstandenen nicht. Und damit keine frohe Botschaft zu predigen. Eine Religion ohne das leere Grab ist eben eine tote Religion. Erst die Auferstehung macht den christlichen Glauben zum Evangelium, zur frohen Botschaft, zur guten Nachricht, der einzigen guten Nachricht der Welt. Christus ist auferstanden, er lebt. Das Grab ist leer. Das ist eine historische Tatsache und man kann sie nicht leugnen. Doch die Geschichte der Auferstehung hat eine Fortsetzung. Sie ist noch lange nicht zu Ende mit dem Ostersonntag. Genauso wie der Tod unseres Herrn kein Selbstzweck war. Denn er ist nicht für sich gestorben. Er ist für uns gestorben. Er war unser Stellvertreter am Kreuz. Sein Tod ist für uns geschehen. Er galt uns, damit wir leben. So ist auch die Auferstehung kein Selbstzweck. Er ist nicht für sich auferstanden. Alles, was er tat, tat er für uns, um die Macht der Sünde und des Todes für immer zu besiegen und zu beseitigen. Er hat den Tod besiegt, damit wir leben. Du und ich. Die Auferstehung ist für mich und für dich geschehen. Und in den Versen 21 und 22 spricht Paulus jetzt von dieser göttlichen Solidarität. Gott hat sich mit uns solidarisiert. Nicht nur im Tod seines Sohnes, sondern auch in der Auferstehung. Und Paulus sagt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus sagt, es gibt eine göttliche Gesetzmäßigkeit der Vererbung. Und diese gilt auch im Hinblick auf die Auferstehung Jesu. Und deshalb können wir mit froher Gewissheit sagen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist die Solidarität. Die Gesetzmäßigkeit der Vererbung ist ja grundsätzlich und universell. Ein Erbe erhält vom Erblasser genau das Erbe, das dieser ihm oder ihr hinterlassen hat. Und dafür muss man nichts tun als Erbe. Gar nichts. Man muss nur mit dem Erblasser verwandt sein. Ein Erbe kann man nicht verdienen. Diese göttliche Gesetzmäßigkeit hat sich in den Verfassungen und in den Gesetzgebungen der meisten Staaten dieser Welt niedergeschlagen. Das gilt auch für die deutsche Gesetzgebung. Denn dort heißt es, der Erbfall tritt mit dem Tod des Erblassers ein. Mit dem Erbanfall geht nach § 1922 Absatz 1 im bürgerlichen Gesetzbuch das gesamte Vermögen des Erblassers auf den oder die Erben über. Zu Beginn der Menschheitsgeschichte wurde diese göttliche Gesetzmäßigkeit der Vererbung für uns zu einem riesengroßen Desaster, zu einer Tragödie und zu einem Fluch. Denn wir alle haben ja einen gemeinsamen Erblasser. Das war der erste Mensch, den Gott geschaffen hatte, Adam, unser Vorfahre, von uns allen, Adam. Er hat sein gesamtes Vermögen verspielt, weil er gegen Gottes Gebot verstoßen hat. Er hat es gebrochen, er hat gesündigt, er hat Gott den Rücken gekehrt, er verlor die Verbindung mit Gott, er verlor seine Unschuld, er verlor sein Leben, er wurde sterblich und er hat dieses Virus der Sünde und des Todes an uns weitervererbt. Wir haben es uns nicht ausgesucht, wir haben es einfach nur geerbt, weil wir die Erben Adams waren. Deshalb sagt Paulus in unserem Text auch, denn weil der Tod durch einen Menschen kam. Genau das ist eingetreten durch Adam, weil er gesündigt hatte, sterblich wurde und weil ich und du, weil wir von ihm abstammen. Adam hat uns alle mit der Sünde und dem Tod infiziert. Aber Gott in seiner Liebe kam herab zu uns in unser Todestal, in unsere Leichenhalle, auf den Friedhof dieser Welt in seinem Sohn Jesus Christus. Und er sandte uns in seinem Sohn einen neuen Adam, einen zweiten Adam, sagt Paulus. Christus musste deshalb Mensch werden, wie durch einen Menschen der Tod kam, so auch das Leben und die Auferstehung durch einen Menschen. Die Gesetzmäßigkeit der Vererbung gilt. Christus ist unseren Tod gestorben, er hat unsere Strafe getragen, er hat den Tod für uns besiegt und ist für uns siegreich aus dem Grab auferstanden. Und jetzt bietet Gott uns einen Wechsel an. Wir können wechseln von dem ersten Adam zum zweiten, zu Jesus Christus. Und das aufgrund der Liebe Gottes durch den Glauben. Das geschieht hin und wieder auch in unserer Welt, in unserem irdischen Leben. Wir alle kennen solche Beispiele. Da gibt es vielleicht ein armes, heruntergekommenes Kind in einer unglücklichen Familie. Da ist vielleicht alles schiefgelaufen von Anfang an. Dieses Kind lebt unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es hat vielleicht Eltern, die es misshandelt haben, die mit Drogen handeln, die kriminell geworden sind, die vielleicht im Gefängnis sitzen. Und dann erbarmt sich ein Ehepaar. Vielleicht sind sie wohlhabend. Sie sehen dieses Kind, es tut ihnen leid. Und sie adoptieren den Jungen oder das Mädchen. Normalerweise wird das Kind erstmal gefragt, möchtest du ein Sohn, eine Tochter dieser Eltern werden? Möchtest du, dass dieser Mann dein Papa wird und diese Frau deine Mama? Und wenn das Kind zustimmt, dann wird es festgemacht, gerichtlich, urkundlich. Und das Kind wird zum rechtmäßigen Sohn oder Tochter der Wohltäter und zum Erben dieser neuen Eltern. Genau das bietet Gott uns in Christus an. Adoption. Er ist der große Wohltäter, der uns aus dieser unglücklichen Bindung mit Adam herauslösen will. Er bietet uns die Kindschaft, die Adoption an. Aber wir müssen zustimmen. Wir werden gefragt, ob wir wollen. Du und ich. Und wenn wir zugestimmt haben, werden wir zu Kindern Gottes, dürfen Gott den Schöpfer Vater nennen und werden zu Erben Christi, denn der Erbfall tritt mit dem Tod ein und Christus ist gestorben und der Erbfall ist eingetreten. Und dann passiert der Rest nach der göttlichen Gesetzmäßigkeit der Vererbung automatisch. Paulus sagt, weil durch der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, automatisch, ohne unser Zutun. Das Erbe verdient man sich nicht. Es kommt automatisch auf uns zu, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Gott hat das Blatt gewendet. Die Gesetzmäßigkeit der Vererbung, die für uns im ersten Adam zur großen Tragödie, zum riesengroßen Fluch wurde, wurde zu uns im zweiten Adam, Jesus Christus, zum größtmöglichen Segen. Nun, die Frage, die geklärt werden muss, ist diese: Bist du noch immer in Adam oder bist du schon in Christus? Das ist die Frage, die du klären musst für dich persönlich am Ostersonntag. Bist du in Adam oder bist du in Christus? Bist du in Adam, erwartet dich ein Erbe und du wirst ihm nicht ausweichen. Bist du in Christus, erwartet dich ein anderes Erbe. Wenn du in Adam bleibst, ändert sich für dich der Fluch der Vererbung nicht. Du wirst in deinen Sünden sterben, wie dein Vater Adam. Aber Gott bietet dir heute die Adoption an. Du darfst wechseln von Adam zu Christus und dann wird für dich die göttliche Gesetzmäßigkeit der Vererbung zum großen Segen. Nun, über diesen Segen der Vererbung wird André Tövs bei seiner nächsten Predigt zum Römerbrief Kapitel 5 ab Vers 12 noch mehr predigen. Paulus hat dazu noch mehr zu sagen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus am Ostersonntag im Jahr 33 unserer Zeitrechnung hat eine direkte und unmittelbare Beziehung, einen Bezug zu jedem Christen. Der Auferstehungssonntag ist mein und dein persönlicher Feiertag. Viel wichtiger als mein Geburtstag oder dein Geburtstag oder sonst andere Feiertage, die wir feiern. Seine Auferstehung ist die Garantie für meine und deine persönliche, leibliche Auferstehung, lieber Bruder und liebe Schwester. Da gibt es was zu feiern. Darüber kann man und muss man singen. Von dieser göttlichen Solidarität hat Jesus bereits zu Martha geredet, der Schwester des verstorbenen Lazarus, der 4 Tage im Grab war. Er hat ihr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Merken wir die Solidarität, die Gesetzmäßigkeit der Vererbung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Als die Jünger Jesu, die ersten Christen, den Auferstandenen gesehen hatten und diese Gesetzmäßigkeit der Vererbung begriffen hatten, waren sie wie ausgewechselt. Sie waren nicht mehr ängstlich. Der Tod hatte für sie die Bedeutung, den Schrecken verloren. Sie konnten ruhig schlafen. Petrus, angekettet zwischen 2 römischen Soldaten, in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Er sollte hingerichtet werden am nächsten Morgen. Er schlief seelenruhig. Jakobus war ein paar Tage vorher enthauptet worden, hingerichtet worden. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich verliere nichts, ich gewinne nur, wenn ich sterbe. Sie alle, bis auf Johannes, starben den Märtyrertod ohne Angst. In den nächsten 2 Versen spricht Paulus dann über die göttliche Auferstehungsordnung. Bei Gott hat ja alles seine Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Es gibt für alles einen Plan und so ist es auch mit der Auferstehung. Es gibt eine göttliche Reihenfolge der Auferstehung. Paulus sagt ab Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Wenn Christen sterben in der Vergangenheit und auch heute noch, wird ihr lebloser Körper immer noch in ein Grab gelegt. Der Mensch selbst, seine Person, sein Geist, seine Seele gehen sofort zu Gott. Der Mensch ist sofort bei Gott in der Herrlichkeit des Himmels zu Hause, aber auch sein Leib wird auferstehen. Zu seiner Zeit, in seiner Reihenfolge, nach der göttlichen Ordnung, als Erstling Christus und danach die, die ihm angehören, bei seiner Wiederkunft. Hast du gehört, was hier steht? Die ihm angehören, welche Christus angehören. Gehörst du Christus an? Wenn nicht, wirst du nicht auferstehen, wenn Christus wiederkommt. Dein Leib wird zwar auch auferstehen, aber erst am Tag des Gerichts, sagt Jesus. Es gibt nämlich auch eine Auferstehung der Ungläubigen, aber das ist eine Auferstehung einer anderen Qualität, eine Auferstehung zum Gericht. Die Auferstehung der Ungläubigen ist kein Segen und keine Freude, sie ist ein Fluch. Du kannst aber heute deine Zugehörigkeit zu Christus festmachen, durch den Glauben, durch Buße und Bekehrung. Und dann wird auch dein Körper auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Exakt an dem Termin. Und dann kannst du heute schon sagen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Vielleicht fragst du ja, wie kann es sein, dass Christus der Erstling aus den Toten ist? Gab es nicht schon Auferstehungen davor? Gab es da nicht die Tochter des Jairus, den Jüngling von Nain und den besagten Lazarus, der schon 4 Tage im Grab war, den Jesus auferweckt hatte? Ja, diese Menschen hatte Jesus auferweckt, aber es war eine andere Qualität der Auferweckung. Es war nur eine Lebensverlängerung. All diese Menschen haben noch eine Zeit lang gelebt und sind dann wieder ein zweites Mal gestorben. Es war noch nicht die Auferstehung des Lebens, die Jesus als Erstling erlebt hat. Sie war noch nicht im verklärten, im unsterblichen Auferstehungsleib aus dem Grab auferstanden. Nach der Überlieferung wurde Lazarus, den Jesus auferweckt hatte, nach seiner Auferweckung, nach der Auferstehung Jesu, irgendwann einmal zum ersten Missionar und Pastor auf Zypern. Es gibt die Kirche des heiligen Lazarus in Larnaka auf Zypern. Und die Überlieferung besagt, dass der Ort des Grabes von Lazarus im Jahr 890 in Larnaka gefunden wurde, mit einer interessanten Grabinschrift. Lazarus, 4 Tage tot, Freund Christi. Lazarus konnte noch wirken nach seiner Auferstehung bis zu seinem nächsten Tod. Er ist ein zweites Mal gestorben und sein Grab ist irgendwo auf Zypern und er wird auferstehen, wenn Christus wiederkommt. Ein jeder in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Wenn Jesus kommt, ist also der Termin der Auferstehung der Leiber aller Menschen, die Christus angehören, von Gott gesetzt. Jeder in seiner Ordnung. Und dann wird jeder gläubige Christ, genauso wie Jesus am Ostermorgen, ein leeres Grab hinterlassen. Nun, es gibt eine weitere göttliche Notwendigkeit, die unbedingt zum richtigen Zeitpunkt eintreten muss. Paulus sagt im Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Christus muss herrschen. Er ist auf dem Siegeszug, bis alle Feinde vernichtet sind. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Schlüsselgewalt über Hölle und Tod in seiner Hand. Satan und die Dämonen zittern vor ihm. Sein absoluter Sieg und seine unumschränkte Herrschaft über alles sind eine absolute göttliche Notwendigkeit. Denn er ist der Herr aller Herren und er ist der König aller Könige. Und der letzte Feind, der beseitigt wird, ist der Tod. Auch das hat eine Ordnung bei Gott und eine Reihenfolge. Was für ein Regierungsprogramm. Nun, die Regierungen dieser Welt sind zurzeit im letzten Jahr damit beschäftigt, das Coronavirus irgendwie einzudämmen, zu besiegen. Sie führen die Maskenpflicht ein und deswegen sitzen wir heute hier in Masken. Sie entwickeln Impfungen gegen das Virus, verhängen verschiedene Maßnahmen, die alle nicht doch das erwünschte Ergebnis liefern. Das Virus mutiert und vermehrt sich und lässt sich scheinbar nicht besiegen. Seit einem Jahr leben die Menschen in diesem Land und in der ganzen Welt eigentlich unter der Corona-Herrschaft. Corona scheint die Welt zu regieren. Warum ist das so? Nun, weil die Menschen nichts so sehr fürchten wie den Tod. Der Mensch ist bereit, alles zu tun, um den Tod auch nur für einen geringen Zeitraum hinauszuzögern. Der Mensch ist bereit, und das erleben wir und staunen vielleicht darüber in diesen Monaten, seine Freiheit zu opfern, seine Menschenrechte, seine Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, die Gemeinschaft untereinander. Menschen sind bereit zu vereinsamen, sich abzukapseln, sich testen und impfen zu lassen, so oft sie dazu aufgefordert werden, nur um möglichst eine Ansteckung mit Corona und die damit verbundene Gefahr zu sterben, um jeden Preis zu vermeiden. Obwohl die statistische Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, sehr gering ist. Wie befreiend ist da das Regierungsprogramm Christi? Wie befreiend ist da die Osterbotschaft? Wie notwendig, wie entlastend ist die Botschaft vom Ostersonntag, die Botschaft des Evangeliums, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Nichts braucht Deutschland heute mehr als diese Botschaft des Auferstandenen. Nichts kann unsere Welt wirklich retten und ihr wirklich helfen als die Herrschaft Christi. Was für ein Kontrastprogramm ist das Regierungsprogramm Jesu im Gegensatz zu Corona-Politik. Er wird alle seine Feinde unter seine Füße treten und er wird den Tod ausrotten. Mit der Auferstehung wird offensichtlich werden, dass der Tod völlig entmachtet und endgültig zerstört ist. Der letzte Feind wird zuletzt beseitigt, sagt Paulus. Die Auferstehung der Gläubigen ist der Tod des Todes. Der Termin steht fest bei Gott. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das sind die Anfangsworte eines Osterliedes, eines Kirchenliedes zum Osterfest. Und der Text stammt von Christian Fürchte Gott Gellert. Er hat das im Jahr 1757 veröffentlicht. Gellert schrieb diese ersten 6 Strophen, mit denen sein Text eigentlich immer noch heute kaum verändert im evangelischen Gesangsbuch steht. Gellert, das sollten wir wissen oder ist gut, wenn wir das wissen, war ein deutscher Dichter und Moralphilosoph. Und er galt zu Lebzeiten als der meistgelesene deutsche Schriftsteller. So bezeichnete Goethe, der bei ihm selber als Student Vorlesungen besuchte, seine Morallehre als Fundament der deutschen sittlichen Kultur. Ich wünsche mir, Deutschland hätte mehr solcher Schriftsteller und Moralphilosophen heute. Christian Fürchtegott hatte einen älteren Bruder und dieser hieß Christlieb Ehre Gott. Die Namen allein sagen schon sehr viel aus über gottesfürchtige Eltern. Nun, der Moralphilosoph Christian Fürchtegott Gellert, einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und ein Lehrer Goethes, schrieb: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werde auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein, bösen Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: Jesus, meine Zuversicht. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einem gemeinsamen Bekenntnis, dass wir gemeinsam sprechen können. Darf ich bitten, dass Sie uns dazu erheben? Dieses Osterbekenntnis, Auferstehungsbekenntnis, stammt aus einer sehr berühmten Osterpredigt aus dem Jahr 400 von Johannes Chrysostomus. Ich werde den weißen Text lesen und ihr mit mir gemeinsam den gelben, wenn der auftaucht. Lasst uns eintreten in die Freude unseres Herrn. Empfangt euren Lohn, die Ersten wie die Letzten. Jeder genieße den Reichtum seiner Güte. Niemand beklage seine Armut, denn Gottes Reich ist allen erschienen. Niemand weine mehr wegen seiner Schuld, weil er wieder und wieder gefallen ist. Denn Vergebung ist aus dem Grab auferstanden. Niemand fürchte den Tod, denn der Tod des Erlösers hat uns befreit. Er hat den Tod vernichtet, weil er ihn erduldet hat. Er hat die Hölle vernichtet, als er in sie hinabstieg. Die Hölle nahm einen Leib und begegnete Gott. Sie nahm Erde und traf auf den Himmel. Sie nahm das Sichtbare und wurde besiegt durch das Unsichtbare. O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Christus ist auferstanden und du, o Tod, bist vernichtet. Christus ist auferstanden und die Dämonen sind niedergeworfen. Christus ist auferstanden und die Engel frohlocken. Christus ist auferstanden und Leben ist freigesetzt. Christus ist auferstanden und leer sind die Gräber. Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Ihm sei Lob und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen. Bitte setzt euch.